Ja, wer mich noch nicht so gut kennt oder zum ersten Mal sieht, ich bin Michael Rasch, bin jetzt seit ein paar Wochen hier der Pastor. Und ich freue mich, dass ich jetzt die Predigt halten darf. Wie schon angekündigt, geht es heute nicht um das Gebet, sondern ich würde gern über eine sehr bekannte Geschichte reden. Wie auch schon angekündigt, soll es um Maria und Martha gehen. Und was das mit dem Thema zu tun hat, auf die Liebe kommt es an, das werden wir dann noch sehen. Ich versuche euch jetzt einfach mal ein bisschen in die damalige Situation mit reinzunehmen, weil ich glaube, es ist gut, wenn wir aus unserer Kultur uns da ein bisschen reindenken, dann kann man Sachen besser verstehen. Was ist eigentlich damals gemeint gewesen? Was ist da wirklich abgelaufen und was ist der Hintergrund? Ich finde das immer spannend, das daraus zu lesen, auch wenn so eine Geschichte für manche schon sehr bekannt ist. Das wünsche ich mir, dass wir heute neue Sachen entdecken und vor allem, dass wir Gott selber hören, dass wir Jesus reden hören. Das ist eigentlich das Entscheidende. Also, diese Maria und Martha sind ja zwei Schwestern und die haben noch einen Bruder, der heißt Lazarus. Das ist eigentlich genau genommen ein Dreier-Geschwister-Konstellation. Die wohnen zusammen in einem Haus. Und damals war es so, Jesus war unterwegs und hatte einen engsten Jüngerkreis, hatte sich 12 Leute auserwählt. Und um ihn herum war aber ein erweiterter Jüngerkreis. Da wissen wir nicht genau, wie viel das waren. Mal steht da eine Zahl, dass es über 70 Leute waren. Das hat variiert. Und die waren alle mit Jesus unterwegs. Mal mehr und mal weniger. Und es gab auch einige Frauen darunter. Es waren hauptsächlich Männer, aber auch einige Frauen. Und vor allem die Frauen haben oft dafür gesorgt, dass die Leute, diese Jüngerkreis da um Jesus, dass sie versorgt sind, dass die mit Essen und mit Geld. Und so, die haben sozusagen den Support gebildet, dass die da unterwegs sein konnten und Jesus die Leute unterrichten und bevollmächtigen, dass sie Kranke heilen konnten und so. Und dann gab es Leute, die haben auch zu diesem erweiterten Jüngerkreis gehört, aber die sind nicht mit unterwegs gewesen, sondern die waren einfach vor Ort. Und diese drei, Martha, Maria und Lazarus, die schienen nicht mitgelaufen zu sein, sondern die waren am Ort. Und zwar in Bethanien, das ist ein kleines Kuhdorf in der Nähe von Jerusalem. Und dort ist Jesus hin und wieder mal vorbeigekommen. Und wenn er da mit seinen Jüngern vorbeikam, dann ist er offensichtlich da bei Martha, Maria und dem Lazarus zu Hause eingekehrt. Die haben sich gut gekannt. Jesus war mit diesen drei Geschwistern gut befreundet. Und eines Tages kommt Jesus mal wieder da vorbei. Und dann lese ich uns jetzt vor, wie diese Begebenheit da beschrieben ist im Lukas-Evangelium. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mich ganz alleine mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortete ihr: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Okay. Ich denke, wir können uns das gut vorstellen, wie die Situation war. Man muss noch dazu sagen, diese drei Geschwister, die schienen offensichtlich in relativ wohlhabenden Verhältnissen gelebt zu haben. Später wird nämlich berichtet, dass es mal ein Festmahl gab bei einem Pharisäer, der hieß Simon der Aussätzige. Und dort hat auch die Martha gedient und ihre Schwester Maria kam mit so einem kleinen Fläschchen mit Nardenöl. Und dort, da steht in der Bibel, dass das Teil 300 Silbergroschen wert war. Das ist umgerechnet etwa 25.000 Franken. So etwas hat man nicht einfach nur im Schrank stehen, sondern da war ein bisschen mehr da, dass sie es sogar nehmen konnte und konnte es zerbrechen, konnte Jesus da die Füße ölen. Also offensichtlich haben die, ja, wir wissen nicht genaues, aber die haben ganz gut gelebt. Und deswegen konnten sie auch viele Gäste bewirten. Wir wissen auch nicht, wie viele Gäste da waren, aber es waren offensichtlich einige. Zumindest so viel, dass Martha viel Arbeit hatte. Und jetzt steht sie da in der Küche und will eine gute Gastgeberin sein. Wahrscheinlich war Martha die Älteste. Sie hat so den Haushalt verantwortet, deshalb hat sie auch eingeladen. Und jetzt ist ja klar, jetzt muss sie auch ihre Gäste bewirten, wenn sie schon großzügig einlädt. Und sie hat viel zu tun. Wenn sie nur ein paar Fladenbrote backen würde, hätte sie nicht viel zu tun. Aber offensichtlich will sie ein schönes, reichhaltiges Essen machen für ihre Leute. Und dann kocht sie und arbeitet in der Küche und ist voll beschäftigt. Und dann stellt sich so die Frage, warum macht sie das eigentlich? Macht sie das aus Pflichtbewusstsein, weil sie jetzt weiß, ich habe ja jetzt eingeladen, jetzt muss ich auch was tun? Oder macht sie das aus Liebe zu Jesus? Weil sie denkt, hey, ich habe Jesus im Haus. Cool, ich darf jetzt, also jetzt muss ich auch wirklich was machen. So. Martha weiß, dass Jesus der Messias ist. Das steht also an anderer Stelle. Da sagt sie, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Das ist ihr Bekenntnis, das weiß sie. Also sie weiß, dass der Messias zu ihr nach Hause gekommen ist, zu Besuch, Gottes Sohn. Und jetzt stelle ich mir das so vor, wenn ich wüsste, dass heute Abend Jesus zu mir zu Besuch kommt, dann würde ich ihm nicht Käsebrot hinstellen wollen, sondern ich würde loslaufen und würde das beste Fleisch, was ich überhaupt hier in Interlaken finden könnte, das würde ich kaufen, egal was es kostet. Und dann würde ich in den Keller gehen und suchen, ob ich noch irgendwo Kaviar habe. Und dann würde ich den besten Wein aus dem Keller holen. Alles für Jesus. Hey, also er ist es mir wirklich wert, weil ich ihn lieb habe. Ich gebe für ihn alles, egal was es kostet. Und möglicherweise hat Martha auch so ein bisschen gedacht. Für Jesus, jetzt muss ich doch wirklich was Gutes tun. Ich muss nicht, ich will es. Weil er es mir wert ist. Möglicherweise war diese Martha auch vom Typ her eher so eine praktische Frau. Wenn sie die Älteste war von den Geschwistern, dann hat sie wahrscheinlich schon frühzeitig gelernt, da den Haushalt zu übernehmen. Die wusste, ja, man muss halt anpacken, gell? Das ist ja klar. Und das war vielleicht auch so ihre Stärke, so Ärmel hochkrempeln, wenn es Arbeit gibt und los geht's. Gibt ja so Menschen. Und da ist es, dann ist das so irgendwie so ihre Stärke, die sie hat, und die setzt sie auch ein. So dieser Schaffertyp. Und mit dieser Stärke zeigt sie ihre Art von Liebe zu Jesus. Sie weiß, das kann ich. Ich kann bewirten, ich kann gutes Essen kochen. Und jetzt ist das meine Liebessprache. Hat ja jeder eine andere Sprache, wie er oder sie Liebe zu einer Person ausdrückt. Die einen, das sind die Geschenketypen, gell? Die machen immer gerne Geschenke und kriegen auch gerne Geschenke. Und da ist das so die Sprache der Liebe. Und jemand anderes ist gern mit jemandem zusammen, dann ist das die Sprache der Liebe. Vielleicht war es bei der Martha genau dieses Dienen, ihre Liebessprache. Im ersten Petrusbrief, da heißt es, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Ist doch super, egal was du gerade für eine Liebessprache hast, egal was du gut kannst, hey, dient doch einander und vor allem setzt es für Jesus ein. Diese Martha, die macht nur einen Fehler, nämlich in all ihrer Aktivität, die sie da in der Küche zeigt, sieht sie auf ihre Schwester und denkt, das kann doch nicht sein. Meine Schwester, die sitzt da im Wohnzimmer, lässt sich auch noch von mir bedienen. Ich habe die ganzen Gäste an der Backe und jetzt gehe ich darüber und jetzt sage ich dir die Meinung. Und am besten, ich sage es gleich Jesus, weil er kann ihr ja auch noch ein Wort sagen. So. Sie vergleicht sich mit ihrer Schwester, sie darüber. Okay. Und plötzlich taucht da so eine Frage auf, nämlich, macht sie das wirklich aus Liebe zu Jesus? Oder macht sie es aus einem gewissen Pflichtgefühl heraus? Wenn sie es wirklich für Jesus macht, so aus ganzem Herzen, dann kann ihr völlig egal sein, was ihre Schwester macht oder was andere machen. Sie weiß, ich weiß, für wen ich es mache und warum. Aber es scheint nicht ganz so zu sein. Also das unterstelle ich hier jetzt, gell, dass es ein bisschen Pflichtbewusstsein ist. Vielleicht fühlt sie sich auch überfordert mit den ganzen Gästen, so ganz allein in der Küche und hat die ganze Verantwortung und so. Und jetzt überlegt sie, wer kann mir denn helfen? Ah ja klar, meine Schwester, ja, also die kann ja ruhig jetzt mal ein bisschen helfen. So. Und wenn wir da so ein bisschen weiterdenken, merken wir, das könnte auch was mit uns zu tun haben. Wir setzen uns ja auch in verschiedenen Bereichen ein. Vielleicht in der Gemeinde oder in der Mission oder sonst irgendwo im Reich Gottes. Und auch da stellt sich die Frage an uns, warum mache ich das eigentlich? Mache ich es aus einem gewissen Pflichtgefühl heraus? Oder mache ich es für Jesus? Aus Liebe zu ihm? Die Frage steht immer wieder. Gerade wenn ich viel mache, dann kann es schon sein, dass ich auch mal so auf die Idee komme und denke, gibt ein paar Leute in unserer Gemeinde, die könnten eigentlich auch mehr machen. Ich mache immer. Und wenn ich es nicht machen würde, wer soll es denn dann machen? Und dann übernehme ich auch noch was und jetzt auch das noch. Und dann gucke ich zu den anderen und so. Mit einmal steht da die Frage, warum mache ich es denn wirklich? Und es ist gut, wenn ich es aus ganzem Herzen für Jesus mache. Und wenn ich mir das mal wieder neu bewusst mache, hey, es geht nicht um irgendwelche Menschen. Es geht auch nicht darum, dass ich mich vergleiche, sondern es geht darum, dass ich das mit ganzem Herzen für ihn mache. Nun kommt da die Maria. Also die Martha haben wir jetzt. Da kommt jetzt die Maria. Wir sehen uns die mal ein bisschen genauer an. Da ist also diese Maria, scheint etwas jünger zu sein. Die freut sich, dass Gäste im Haus sind, dass Jesus da ist. Die freut sich also offensichtlich auch, setzt sich zu ihm hin und hört ihm zu, was er zu erzählen hat. Hört sich erstmal gar nicht schlimm an. Gell? Aber für damalige Verhältnisse war das ein absolutes No-Go. Das war die Katastrophe schlechthin. Es war damals nur üblich, dass Jungs oder Männer sich von einem Rabbiner haben unterrichten lassen. Frauen oder Mädchen überhaupt nicht. Das gab es nicht. Es wurde schon frühzeitig angefangen, wurden die Mädchen in die Küche eingeführt und in den Haushalt und so. Und dort haben sie gelernt, aber nicht in der Schule oder erst recht nicht von einem Rabbi. Diese Maria besitzt die Frechheit, ich sag's mal so, das haben die damals garantiert gedacht, die Frechheit, setzt sich da zu Jesus hin und lässt sich belehren oder unterrichten. Und das ist unglaublich. Kein Wunder, dass ihre Schwester aufgebracht war. Nicht nur, dass sie ihr nicht geholfen hat, sondern dass diese Maria bricht das traditionelle Rollenverständnis der damaligen Zeit. Und jetzt muss man sich das überlegen. Sie weiß, was sie tut. Also sie ist eigentlich so ein kleiner Revoluzer, gell, muss man sagen. Aber sie macht das. Auch mit dem Wissen, die anderen, die finden mich jetzt total doof. Und meine Schwester würde mich am liebsten würgen. Aber das nimmt sie alles in Kauf, um bei Jesus zu sein, in seiner Nähe. Um sich Zeit für ihn zu nehmen. Und da scheint das ihre Art zu sein, ihre Liebe zu Jesus zu zeigen. Bei ihm anzuhalten, bei ihm ja, hinzuhören. Vielleicht ist sie nicht so dieser praktische Typ gewesen, so dieser Schaffertyp. Vielleicht ist sie eher so ein bisschen sensibel gewesen und ein bisschen feinfühliger, sucht sowieso eher die Stille. Und dann ist es genau ihre Art gewesen, zu Jesus hinzusetzen und dahin zu hören. Wenn man jetzt mal beide Frauen ein bisschen stereotypisiert, also reduziert auf ein paar Eigenschaften, dann könnte man sagen, dass die eine ist so die Vita Activa. Das ist also die macht und die tut und setzt sich ein für Jesus. Und die andere ist so die Vita Contemplativa, also die eher ein bisschen zurückgezogen ist, ein bisschen mehr die Stille sucht und mehr ja, das Gebet und die Nähe von Jesus. So. Beide Typen haben was für sich, beide. Man kann nicht sagen, das eine ist besser oder das andere ist besser. Und ich denke, wir können uns da alle irgendwo, finden uns da wieder, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite, vielleicht auch irgendwo mittendrin, aber ich denke, jeder fühlt sich da irgendwo in eine Richtung gezogen. Und weder das eine noch das andere ist schlecht, es ist beides Gute und es hat beides was. Und garantiert hat die Maria nicht nur da gesessen und sich bedienen lassen, sondern die ist garantiert dann auch wieder aufgestanden und hat mitgeholfen. Und die Martha, die hat auch nicht immer nur gearbeitet, sondern der war es auch wichtig, mit Jesus zusammen zu sein und auch mal hinzuhören. Das ist völlig klar. Aber jetzt, wenn man einfach mal so beide Typen ganz grob charakterisiert, gibt es ja so zwei Richtungen. Und interessant ist, was Jesus jetzt hier sagt. Er sagt nicht zu der Martha, Martha, also das ist echt schlecht, gell, wie du das machst, sondern im Gegenteil. Er würdigt ihre Arbeit. Jesus sagt nämlich, Martha, Martha, du bist um vieles besorgt, du machst dir sehr viel Mühe. Also ich sehe das, dass du, was du alles tust, du tust es für mich, du tust es für uns. Wow, danke. Und dann kommt ein Aber. Ich habe es letzte Mal schon gesagt, wenn in der Bibel ein Aber kommt, dann kommt da noch irgendwas Wichtiges. Auch jetzt. Jesus sagt, nur eins Aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Und das kann ihr niemand mehr nehmen. Also Jesus würdigt beides, aber er sagt damit, nichts anderes kann es ersetzen, dass du die Nähe bei mir suchst. dass du anhältst bei mir und dass du die Stille suchst und bei mir zur Ruhe kommst. Du musst deine Aktivität anhalten, damit ich aktiv werden kann. Und je nach Menschentyp fällt uns das leichter oder schwerer. Und ich denke, dass das Gleiche gilt auch für uns. Ich kann bei aller Aktivität, die ich vielleicht tue, und wenn es noch so gut ist und wenn es fürs Reich Gottes ist oder was auch immer, oder ich helfe irgendwelchen Menschen, ich setze mich ein und so, ich kann bei aller guten Aktivität Gott dabei vergessen. Ich kann mich in der Gemeinde einsetzen oder in der Mission oder wo auch immer und ich kann Jesus dabei aus dem Blick verlieren. Und deswegen sagt Jesus, bei allem, was du tust in deinem Leben, in deinem Alltag, in der Gemeinde, komm zu mir. Ich habe das mal erlebt, ich hatte mal so in den Ferien so eine Bibelschule mitgemacht, so 2 Wochen. Und das war total gut. Ich habe da jeden Tag in der Bibel gelesen. Ich habe es im Unterricht gehabt. Jeden Tag Bibel gelesen. Und ich fand das so super. Und dann noch in der Freizeit, dann haben wir noch zusammen irgendwelche Sachen gemacht. Und ich war da voll aktiv und so. Und das war cool. Und nach so ein paar Tagen habe ich gedacht, hä? Irgendwie so, Jesus ist irgendwie weit weg. So meine Beziehung zu ihm, die ist irgendwas nicht so gut. Das gibt's doch nicht. Ich laufe jeden Tag mit der Bibel umher. Und da habe ich gemerkt, hey, du kannst voll aktiv für Jesus sein. Du kannst voll dran sein, voll im frommen Kuchen drin sein, aber du verlierst Jesus aus den Augen. Und genau deswegen sagt Jesus, hey, komm immer wieder zu mir in meine Nähe. Setz dich bei mir zu meinen Füßen. Halt dein Herz bei mir hin und ich will das füllen. Ich will dich zur Ruhe bringen. Ich will mit dir reden. Ich will dich mit meiner Gegenwart beschenken. Und wenn ich mich hinsetze und zur Ruhe komme und zuhöre, dann muss ich zu etwas anderem Nein sagen. Und ich habe so den Eindruck, in unserer Zeit, in unserer viel beschäftigten Zeit, müssen wir mehr lernen, Nein zu sagen zu Dingen. Und selbst wenn es fromme Dinge sind. Ich kann dann immer noch die Sachen machen. Aber manchmal ist es einfach nötig zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht, weil Jesus soll den Vorrang kriegen. Da kann vielleicht irgendwas, irgendeine super Serie im Fernsehen laufen. Und mit einmal komme ich ins Überlegen. Eigentlich würde ich das ja jetzt gerne, das verpasse ich vielleicht. Ah, nee, man kann ja aufnehmen. Aber ich würde gern das machen. Oder es läuft irgendwas Cooles, eine Aktion draußen in der Stadt. Und ich denke, ich bin gern dabei. Und da mal zu überlegen, hey, was ist mir jetzt wirklich wichtig? Und mal zu sagen, nein, und ich mache das jetzt mal nicht, sondern ich gebe Jesus den Vorrang. Und ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das tut uns gut, tut unserer Seele gut, weil wir schon so viel beschäftigt sind und weil wir schon so genug abgelenkt sind. Glaube ich, brauchst hin und wieder mal dieses Nein. Zu sagen, okay, nein, ich entscheide mich jetzt bewusst fürs andere, für den guten Teil. Und wenn ich bei Jesus in der Stille war, dann kann ich immer noch Fernsehen gucken oder irgendwas anderes. Es gibt viele Beschäftigungs- und Einsatzmöglichkeiten. Aber es gibt manchmal wenig Zeit für Jesus. Und deswegen sagt Jesus, dieses eine ist wichtig. Und zwar, wenn du bei mir bist, in meiner Nähe, dann will ich dir meine Liebe zeigen. Du zeigst mir deine Liebe auch, auf deine Weise. Aber ich will dir auch meine Liebe zeigen. Und wenn du bei mir bist, in meiner Nähe, dann zeige ich dir das in besonderer Weise. Komm doch her zu mir. Matthäus 11, 28, da hat Jesus gesagt, kommt her zu mir mit euren Alltagsbeschäftigungen, mit deiner Aktivität, mit deinen Mühen, mit deinen Anstrengungen, auch mit den frommen Aktivitäten. Ich will dir Ruhe schenken. Ich will dir meine Liebe zeigen. Komm. Und das ist eine Einladung, auch heute Morgen. Komm doch zu Jesus, setz dich bei ihm hin, halt mal an. Vielleicht hat er was zu sagen. Vielleicht will er schon lange was sagen, aber du bist so beschäftigt und läufst immer davon. Vielleicht ist heute der Tag oder der Moment, mal hinzuhören. Ich wünsche mir, dass wir den Moment oder die Zeit finden. Immer mal wieder.